Juliane hat es schon gesagt, wir starten mit einer neuen Themenreihe. Thema Hingabe. Ein ganz großes Thema, wo man wahrscheinlich sehr viel drüber reden könnte. Und ich glaube, das passiert auch. Wenn ich mich so ein bisschen umschaue in der christlichen Bubble, so im Umfeld, habe ich den Eindruck, dass die letzten Jahre dieses Thema irgendwie immer wichtiger wird. Überall ist zumindest mein Eindruck, wird Jüngerschaft wichtig gemacht, wahre Jüngerschaft, Nachfolge. Das ist für mein Gefühl das Thema, was irgendwie ganz viel christliche Werke und Dinge irgendwie thematisiert oder irgendwie wichtig hat. Vielleicht ist es bei euch anders, aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass das die letzten Jahre immer stärker wird. Und eben diese Betonung auf Jüngerschaft, Nachfolge, einfach Jesus nachfolgen. Ja, einfach Jesus nachfolgen, wenn das mal so einfach wäre. Nur Jesus nachfolgen, das ist es ja schon. Bisschen Bibel lesen, beten, Kleingruppe, Gottesdienst, passt, fertig, nachgefolgt, Jüngerschaft, abgehakt, schönen Abend euch noch. Nein, natürlich nicht. Was ist denn Jüngerschaft? Ist das Jüngerschaft, wenn ich hier sonntagsmorgen sitze? Ist das Jüngerschaft, wenn ich jeden Tag meine Bibel lese, wenn ich vor jedem Essen bete, wenn ich einen Hauskreis besuche? Ja, das kann Jüngerschaft sein. Aber das allein ist es eben nicht. Und das allein ist vor allem keine Hingabe. Mir ist aufgefallen, und ihr merkt, ich steige heute direkt ein, es gibt keine große Vorrede dazu. Wenn Jesus von Nachfolge redet, dann, oder vielmehr von Hingabe, dann redet er nicht vom Berg zu Tausenden von Leuten, die er danach noch satt macht oder so, sondern wenn er über Hingabe redet, dann ist das meist in einem ganz engen Kreis, nämlich zu seinen Jüngern. Dann wird dieses Thema ganz deutlich und es sind die 12, die als Highlight ihres Lebens Jesus nachfolgen dürfen, die so nah an ihm dran sind wie vielleicht kein anderer zu dieser Zeit. Und gerade zu denen muss er das erklären, was Hingabe, was Nachfolge ist. Und es wundert mich erstmal, weil ich noch denken würde, naja, wenn es einer kapiert hat, wenn einer weiß, was Nachfolge ist, dann müssen es doch die 12 sein, die Jungs, die ihm seit 3 Jahren oder wann, wie lange auch immer, dass er zu ihnen sagt, die mit ihm unterwegs sind. Die aus ihren Familien, aus ihrem Beruf rausreißt und sagt, ich bin jetzt euer Rabbi, euer Lehrer, ihr kommt mit mir mit. Und gerade zu denen erklärt er, was es heißt, nachzufolgen, sein Leben hinzugeben. Jetzt kommt ein kurzer Disclaimer, kurze Erklärung oder Vorrede, ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt. Diese Predigt heute, die ist vor allem eine Predigt, die für mich ist. Ich glaube, ich habe bei keiner Predigt vorher so gehadert mit einem Thema wie bei diesem Thema Hingabe. Das liegt vor allem daran, dass die letzten Wochen und Tage sehr anstrengend für mich waren und dass da mehr als einmal es vorkam, dass ich einen Tag oder mehrere Tage überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, mal für meinen Stress, den ich habe, irgendwie zu beten oder zu Gott zu kommen. Und das heißt nicht, dass ich nicht glaube oder dass ich das, was ich predige, nicht glaube oder kein gläubiger Christ wäre, aber ich habe gemerkt, dass dieses hingebungsvolle Leben eben mehr ist als nur Nachfolgen und Veranstaltungen besuchen und lesen und wissen. Und gerade geht es mir vielleicht so, wie es manchen Jüngern manchmal geht. Ich bin mit Jesus unterwegs, mit Herz und Verstand dabei, aber doch nicht so ganz voller Hingabe, wie Jesus das vielleicht fordert. Nachfolge ja, aber wie ist das mit der Hingabe? Und es könnte sein, dass das dir genauso geht. Genauso wie mir oder den Jüngern, dass wir nachfolgen, aber dass mit der Hingabe doch eine Herausforderung ist. Und wenn das so ist, dann kann diese Predigt heute auch ganz genau was für dich sein. Und wenn das nicht so ist, dann wünsche ich dir trotzdem, dass du irgendwas mitnimmst. Hoffe ich zumindest, dass Gott dir was schenkt. Ich will mit euch 2 Texte aus Matthäus anschauen, wo Jesus eben mit seinen Jüngern im Gespräch ist. Der erste ist in Matthäus 10 und ich gebe euch kurz ein bisschen Kontext mit, um was es da geht. Ihr müsst mal den ersten Text anklicken. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und er sagt ihnen, habt keine Angst vor Menschen. Matthäus 10, 26. Und dann sagt er nochmal, Vers 28, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht die Seele. Habt umso mehr Angst vor dem, der Seele und Körper in der Hölle vernichten kann. Sehr krasse Ansage. Jesus macht hier sehr, sehr deutlich, dass es wichtig ist, an ihn zu glauben, keine Angst zu haben und dass das Leben nicht immer ganz einfach ist. Es folgt eine klare Ansage, er ist der Friedensbringer, er ist kein Friedensbringer, sondern er ist der, der auch Streit in die Welt bringt. Er sagt, er ist der, der Streit bringt zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Sohn und so weiter, weil Glauben an ihm einfach herausfordernd ist. Und die Jünger haben das vielleicht erlebt, dass das nicht ganz einfach ist, alles hinter sich zu lassen und sich ganz in seine Nachfolge zu begeben. Und trotzdem sagt Jesus, habt keine Angst. Denn es geht um Nachfolge und um Hingabe. Er sagt dann etwas später, Matthäus 10, ab 38, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert, wird es für mich und weil er es für mich einsetzt, der wird es erhalten. Ganz bekannter Vers, vielleicht kennt ihr den sogar. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Was heißt das denn, Kreuz auf sich nehmen? Wer von Jesus schon mal was gehört hat, und ich glaube, das sind die meisten hier, der wird wahrscheinlich an die Kreuzigung denken. Und wahrscheinlich haben die Jünger damals, auch wenn Jesus nicht von seiner Kreuzigung geredet hat, haben auch die Jünger genau daran gedacht. Dieser Spruch zielt auf die Kreuzigung ab. Und Kreuzigung, auch wenn wir das eigentlich in unserem Kontext nur von Jesus kennen, waren damals eigentlich nicht so eine Randerscheinung, dass das einmal passiert und dann gründet sich daraus eine Religion, sondern das war eigentlich fast nicht Alltag, aber das war schon ein regelmäßiges Geschehen. Wenn man ein bisschen in die Geschichtsbücher guckt, erfährt man auch, dass da manchmal so Kreuzigungen gab, wo irgendwie 500 Leute auch mal hingerichtet wurden. Das war Abschreckung, das war brutal, das war eine bekannte und gefürchtete Strafe. Besonders in politisch unruhigen Zeiten, in denen Jesus ja auch unterwegs ist, in denen Aufstände und Unruhen eigentlich immer wieder vorkamen, da gab es das immer wieder, dass Menschen gekreuzigt wurden. Es kam also eigentlich im normalen Alltag regelmäßig vor, dass einzelne Verbrecher oder Aufständige ans Kreuz genagelt wurden. Und das geschah meist eben an sichtbaren Orten, wie wir das bei Jesus auch kennen, wie zum Beispiel auf Hügeln, zur Abschreckung. Und wie Jesus selbst mussten die Verurteilten selbst ihr Kreuz, das Holzkreuz, auf sich nehmen und zu dieser Hinrichtungsstätte schleppen. Eben als Abschreckung und auch um uns denen nochmal zu zeigen, noch nicht mal das nehmen wir dir ab, das hast du verdient. Es war also ein deutliches Zeichen, wer sein Kreuz auf sich nimmt, der ist dem Tod nah. Der hat seine letzten Stunden gelebt, für den gibt es nur noch diesen Weg mit dem Kreuz zu seinem Todesort. Wenn Jesus jetzt also sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören, dann ist das kein Vers, den man mal irgendwie oft hört und auswendig vielleicht kennt, sondern ist das wahnsinnig radikal. Weil es ihm heißt, wer nicht die letzten Stunden seines Lebens bereit ist, für ihn zu geben, der ist es gar nicht wert, mit ihm zu leben. Der ist nicht wert, zu ihm zu gehören. Und er macht es nochmal deutlich, hängt nicht an eurem irdischen Leben, um des Lebens willen. Hängt das, was ihr hier habt, beachtet das nicht zu hoch. An anderer Stelle sagt er, ne, das wird alles von Motten zerfressen und der Rost macht es kaputt, was wir hier haben. Um was es ihm geht, ist zu ihm zu gehören. Und dann im jetzigen Leben, aber eben auch in der Ewigkeit, alles in Fülle zu haben. Jetzt kann man sagen, dass dieser kurze Abschnitt eigentlich schon das Wichtigste zur Hingabe zusammenfasst, was für Jesus Hingabe ist. Aber er sagt uns nicht, wie diese Hingabe aussieht. Etwas später, eben noch genauso im Matthäus-Evangelium, sagt Jesus was ganz Ähnliches nochmal. Vorher erzählt Petrus ihm, was die Leute von ihm denken. Manche halten ihn für den toten Johannes des Täufers, andere sagen, er ist Elia oder Jeremia, also Propheten des Alten Testaments, die wieder lebendig geworden sind. Und Jesus sagt Petrus diese bekannten Verse zu und sagt ihm, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Das klingt gut. Das wird dem Petrus auch gut getan haben, so eine Zusage zu bekommen. Und daraufhin, nach dieser Ansage an Petrus, kündigt Jesus bei seinen Jüngern seinen Tod an. Das erste Mal sagt er ihnen, hey, ich werde sterben. Das wird nötig sein, Sündenvergebung, dass wir alle dieses ewige Leben haben können. Den Tod, von dem er schon weiß, dass es durch das Kreuz passieren wird. Und Petrus will es ihm ausreden. Petrus geht hin, Petrus, der starke Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, will ihm das ausreden und sagt, ja, wenn es geht, dann lass das doch sein mit dem Sterben und gibt doch andere Möglichkeiten, kannst du noch mehr Wunder tun. Und wir wissen nicht genau, wie intensiv dieses Gespräch war. Es ist in der Bibel, sind diese Gespräche leider immer sehr kurz gehalten. Aber er versucht ihm das ausreden. Und Jesus weist ihn zurück, bezeichnet ihn als Satan, sagt, Satan, weiche du von mir. Und in diesem Kontrast, wo Petrus auf der einen Seite als der Grundstein der Gemeinde genannt wird und im nächsten Satz als der Satan bezeichnet wird, in diesem Kontext sagt dann Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Da sagt er ihnen, ich werde das auch tun. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Fast dieselben Worte wie vorher schon mal. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen. Dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Amen, das sage ich euch, hier stehen einige, die werden nicht sterben, bis der Menschensohn kommt. Dann werden sie erleben, wie er seine Herrschaft in dieser Welt antritt. Eine starke Verheißung. Wieder das Kreuz auf sich nehmen. Er führt es weiter aus, aber wie genau, was die Jünger jetzt tun sollen, was dieses Kreuz auf sich nehmen heißt, oder das bleibt offen. Es ist klar für sie, dass das irgendwie ein Bild sein muss. Er wird nicht von ihnen fordern, dass sie zu den Römern gehen und sagen, wir 12 würden jetzt uns gern kreuzigen lassen, weil der Jesus hat das gesagt. Ganz sicher nicht. Und vielleicht hat er ihnen noch mehr gesagt und der Matthäus hat es vergessen aufzuschreiben, was es heißt, sich ganz hinzugeben und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Was Jesus fordert, ist diese Hingabe. Reine Nachfolge. Wie von Petrus, wie von den Jüngern und wie schlussendlich auch von uns. Reine Nachfolge, Veranstaltungen besuchen, das was machen, was man so muss oder soll, das genügt nicht. Habe ich am Anfang schon gesagt. Hingabe heißt eben auch, sich in seinen Dienst zu stellen, seinen Auftrag auszuführen und nicht wie Petrus Gott einzuschränken, ihn sogar dem Plan ausreden zu wollen. Und da merke ich wieder, wie schwer mir das manchmal fällt, weil ich gerne wie Petrus Jesus als Gegenüber hätte, in meinen Arm oder beiseite nehmen will und sage, jetzt sag doch mal Jesus, was ist denn dran? Wie sieht diese Hingabe denn aus? Was willst du von mir? Wenn es nicht nur das Veranstaltung besuchen ist und diese Dinge tun. Was ist denn diese Hingabe? Was heißt denn dieses Kreuz auf sich nehmen? Wie soll das denn aussehen? Titel dieser Predigt ist ganz für ihn leben. Und das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. Und es soll keine Einschränkung sein, sondern ich glaube, das macht frei. Weil diese Hingabe, ganz für ihn zu leben, ihm alles, wie das Wort das sagt, hinzulegen, hinzugeben, das bringt uns wirklich zum wahren Leben in, mit und durch Jesus. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir diese Hingabe leben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Losung vom Mittwoch. Ich habe es in der Mittwochsmail schon ein bisschen ausgebreitet. Da steht in Hesekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich glaube, diese Sätze sind ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Hingabe reden. Ich habe es am Mittwoch schon ausgeführt, wenn ihr es gelesen habt. Kommt es jetzt nochmal, dann sagt es vielleicht nochmal tiefer, das Herz steht in der Bibel nicht wie bei uns heute so für die Gefühle und die Liebe und so gute Sachen und so, sondern in der damaligen Vorstellung war das Herz so der Sitz der Meinung, der Position, der Überzeugung, die mir wichtig sind, für meine Ausrichtung, für den Willen, den ich habe. Und der Geist, der ist so der Ausdruck für Identität, was mich ausmacht, aber auch die Beziehung zu Gott und zu anderen. Und dann heißt dieser Vers, Gott will uns von innen her verwandeln. Er will Hingabe nicht nur, aber auch in unseren Taten, sondern er will eben auch Hingabe in den Dingen, wie wir denken, was unsere Meinung ist, wie wir zu Sachen stehen. Er will das schon verwandeln und er will nicht, dass das hart ist, dass wir uns radikalisieren, sondern er will, dass das weich wird, dass das lebt. Dass das eben nicht hart ist, ich habe eine Meinung und der folge ich für immer und ewig und das ist schon immer so gewesen, sondern dass das weich ist. Dass er da reinreden darf, dass er das formen und anpassen darf. Er wünscht sich, dass wir mit so einem lebendigen Herzen unterwegs sind. Das schlägt, das pulsiert, das mit dem schwingt, was um uns herum passiert. Ein offenes Herz, einen lebendigen Geist, um seinen Weg zu erkennen und vertrauensvoll ihm zu folgen. Und das heißt, glaube ich, oftmals Veränderung. Veränderung ist aber nur dann möglich, wenn wir ihn das verändern lassen und es ihm geben. Hingabe heißt für mich, ihn über meine Identität bestimmen lassen. Gott sagen lassen zu mir, und das sagt er auch zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Und das nicken wir nicht nur als Fakt ab, weil wir das schon so oft gehört haben, sondern das glauben wir. Und das heißt auch, Gott über meine Überzeugung, meine Einstellung bestimmen zu lassen. Er soll durch Gottes Wort, durch die Bibel, durch andere Gläubige, durch viele Möglichkeiten, die er hat, mich hinterfragen dürfen. Und ich will ihm auch meine Beziehung hingeben und sagen, sei du mit dabei. In den Gesprächen, in den Begegnungen, in jeder WhatsApp, die ich schreibe oder E-Mail, die ich bekomme, sei du da dabei. In all meinen Taten und Handlungen, lass mich das so machen, dass das dir gefällt. Und nicht, wie ich das für richtig halte oder wenn ich denke, der andere hat es gerade verdient, dass ich ihm noch mal eine reindrücke. Nächste Woche steigen wir dann noch tiefer ein mit dem Thema hingebungsvoll dienen. Und wir wollen jetzt mehrere Lieder gleich zusammen singen und danach auch das Abendmahl feiern. Und ich lade euch ein, ihr müsst diese Lieder nicht mitsingen. Dürft ihr natürlich gerne, gar keine Frage. Aber ihr dürft auch einfach euch jetzt nochmal die Zeit nehmen und fragen, wie sieht das denn bei mir aus? Du musst nicht jetzt schon nach diesem Gottesdienst voller Hingabe alles Gott hingeben können. Das kann ich auch nicht. Aber ich lade dich ein, dir jetzt einfach nochmal Zeit dafür zu nehmen, darüber nachzudenken. Wir haben bewusst auch die Lieder jetzt nach der Predigt gehabt, dass man sich die Zeit auch dafür nehmen kann, weil ich weiß, dass das heute Mittag keine Zeit mehr dafür ist. Das geht mir genauso und euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn dann der Trubel los ist und vielleicht die Kinder drumherum wuseln oder man das schöne Wetter nochmal genießen will, dann kann man sich nicht nochmal 10 Minuten oder auch keine 3 nehmen, um nochmal drüber nachzudenken. Was möchtest du Gott geben? Welche Bereiche, welche Punkte, welche Meinungen in deinem Leben soll er verändern dürfen? Was möchtest du ihm hingeben, dass er Herr und Gott darüber ist? Und vielleicht auch zu gucken, wo passiert das denn schon? Wo darf ich dankbar sein, dass er in meinem Leben schon wirkt und dass das gut so ist? Und wenn dich was herausfordert, wo was im Weg ist, wo dich was hemmt, ihm ganz was hinzugeben, dann darfst du ihm das auch sagen. Fühl dich völlig frei und nutz die Zeit einfach zum Nachdenken und mit ihm ins Gespräch kommen. Wir singen zusammen.